Rias Big Band Berlin. Vor dem Rias Pausenzeichen sorgte Werner Müller sehr eindringlich für die nötige Aufmerksamkeit. Und damit sind wir schon mittendrin in unserem akustischen Rückblick. Swing nicht nur mit String lautet der Untertitel dieser Sendung, in der wir uns der 60-jährigen Musikgeschichte des Rias Tanzorchesters widmen. Ich habe Aufnahmen aus den Tiefen unseres Archivs ans Tageslicht geholt, die Sie vielleicht noch nicht kennen, mal abseits von den allgemein bekannten Musikstücken. Das heißt, an einigen Klassikern kommen wir natürlich nicht vorbei. Am Mikrofon begrüßt Sie Guido Fischer. Let's Dance. Gitarrist Heinz Kramer griff hier kräftig in die Saiten. Das ist übrigens die erste Platte, mit der ich das Rias Tanzorchester in Verbindung bringe. Deshalb habe ich sie auch mal aus dem heimischen Plattenschrank mitgebracht. Ja, das Rias Tanzorchester. Es wurde offiziell am 1. November 1948 in Berlin gegründet. 1948 war aber auch das Jahr der Berlin-Blockade. Und auf deren Höhepunkt eine Big Band aufzubauen, naja, das war schon ein mutiges Unterfangen. Auf der Suche nach einem geeigneten Kapellmeister, wie das damals noch hieß, wurden die Rias-Verantwortlichen auf einen jungen Posaunisten aufmerksam, der in der seinerzeit heißesten Band Berlins spielte, bei Kutte Wittmann, dem wohl populärsten Swing-Bandleader der 30er und 40er Jahre. Der junge Posaunist hieß Werner Müller. Der nahm schließlich nicht nur seinen Hut, sondern von seinem ehemaligen Arbeitgeber auch einige Musiker mit in sein neues Orchester. Wie es zu dem Markenzeichen Swing mit viel String kam, erklärte Werner Müller in der Sendung Classic Pop etc. vom November 1998.
Ich habe damals lange versucht, im Orchester den typischen Sound aufzudrängen und habe überlegt, mit was kann man das? Und von Amerika kamen die Big Bands und die Jazz-Aufnahmen, die Swing-Aufnahmen. Wir Deutschen hatten nicht Musiker dieser Art und somit dachte ich mir, also ich muss etwas erfinden, was allgemeingut ist, und kam auf die Streicher. Und zwar auf die Streicher in einer ganz speziellen Art und Weise. Wir brauchten Hallräume und hatten den elektrischen Hall damals noch nicht. Insofern versuchten wir also einen Ersatz, und da kam nur ein natürlicher Ersatz in Frage, und das war die Toilette in der Siemens-Villa in Berlin, die wir lange ausprobiert hatten und in die wir Mikrofone einstellten und dann den Hall produzierten. Da waren Fliesen, die reflektierten natürlich den Klang, und insofern war das damals eine Sensation, sodass sogar Stan Kenton gesagt hat damals, also den Kerl, der das produziert hat, mit den Möglichkeiten, die in Deutschland sind, den muss ich kennenlernen.
Durchaus eine Ehre für einen jungen Musiker namens Werner Müller. Bereits in den ersten 5 Jahren seines Bestehens konnte das Rias Tanzorchester eine beachtliche Erfolgsbilanz aufweisen. Gefeiert wurde der 5. Geburtstag 1953 im legendären Studio 7 des Rias.
Die 5 Paukenschläge haben es angedeutet. 5 Jahre Rias Tanzorchester. Das ist eine schöne, eine große Leistung, und wir wollen heute herzlich gratulieren. 36 Solisten sind es, aus denen dieses Orchester besteht. Allen 36 können wir nicht die Hand schütteln. Einem wollen wir es aber besonders herzlich tun, nämlich dem Chef dieses Orchesters, Werner Müller. Und Werner Müller, nun würde eigentlich die übliche Frage kommen, wie und wo und wann haben Sie angefangen? Das wollen wir aber vielleicht weglassen, das haben Sie der Presse schon so viel sagen müssen. Aber welches waren die erfreulichsten und schönsten Stationen in diesen 5 Jahren bei Ihnen?
Die erfreulichsten Stationen waren die Tourneen, die Schallplattenverträge, die Filmverträge, die gezeigt haben, dass das Orchester langsam beliebt wurde. Der Erfolg, den die letzte Tournee abzeichnete, indem wir praktisch über 100.000 Menschen auf die Beine gestellt haben, die unsere Veranstaltung besucht hatten.
Im Film haben wir Sie gesehen und vor allen Dingen gehört. Sie haben sehr viele Filme. Wie viel waren es insgesamt bisher gemacht?
In diesem Jahr 5.
Daran allein kann man sehen, dass sich dieses Orchester durchgesetzt hat und dass es heute wirklich, ich muss hier leider pro domo sprechen, ganz vorne steht in der ersten Reihe der deutschen Orchester. Nun haben Sie wahrscheinlich heute auch an diesem Ehrentage auf dem Herzen, Ihre Mitarbeiter kurz den Hörern vorzustellen.
Da ist zum Beispiel zuerst Herr Hans-Georg Arlt. Herr Erich Werner. Herr Günter Hampel, Herr Rolf Kühn, Herr Charlie Wenig, Herr Börjesen und Herr Kasper.
Ja, und den Rest müssen wir uns leider, und ich bitte vielmals um Verzeihung, schenken, sonst wird es ein abendfüllendes Programm. Ihr Orchester besteht ja nur aus Solisten, aber sie sollen alle jetzt noch zu Gehör kommen. Vielleicht wollen wir uns 2, 3 Nummern heraussuchen, denen Sie zum Erfolg verholfen haben hier in Deutschland und durch die Ihr Orchester auch populär geworden ist. Erst der Leapfrog, dann die Einleitung zum Trumpet Boogie und jetzt der allseits geliebte und verehrte Dobbs Boogie. Was können wir nur noch sagen? Recht viel Luft, recht viel Kraft im Geigenbogen für das Rias Tanzorchester für die nächsten 5 Jahre.
Diese Walter Dobzhinsky-Komposition gehörte zu den Top-Favoriten der Band und ist ganz besonders in dieser Version zu einem Evergreen geworden. Darum darf sie in dieser Sendung natürlich nicht fehlen. Auch international war das Rias Tanzorchester viel beachtet und das begann 1954. Da nahm Werner Müller mit seinen Musikern und einer noch jungen, unbekannten Katharina Valente in Berlin einen Titel auf, der buchstäblich um die Welt ging. Komponiert von Ernesto Lecuona war wohl kein Interpret mit diesem Song erfolgreicher. Gleichzeitig startete Katharina Valente von Berlin aus ihre Weltkarriere mit Malagueña. Und ich habe für heute mal die spanische Version rausgesucht. Natürlich begleitet auch hier Werner Müller mit seinem Rias Tanzorchester.
Te podré olvidar. En tu playa yo fui feliz y en recuerdo te canto a ti. La 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 la. Malagueña de ojos negros, hermosa flor, Malagueña es tuyo, mi amor, que me tiene rito tu aire de altivez y tu Malagueña, yo quiero tu amor.
Katharina Valente und das Rias Tanzorchester. Drei Big Bands beherrschten speziell in den 50er Jahren die westdeutsche Musikszene. Zum einen das Südfunk-Tanzorchester vom kürzlich verstorbenen Erwin Lehn aus Stuttgart, dann Kurt Edelhagen mit seiner Band, damals noch beim Südwestfunk in Baden-Baden und, Sie ahnen es, natürlich das Rias-Tanzorchester von Werner Müller aus Berlin. Müller formte aus dem Klangkörper ein in Berlin geliebtes und durch Tourneen in aller Welt bekanntes Ensemble. 1958 war für die Musiker ein ganz besonderes Jahr. Hier ein Ausschnitt aus der aktuellen Magazinsendung Berlin am Morgen vom 25. Oktober des Jahres. Moderator Joachim Kadenbach sagt Ihnen mal, worum es geht.
Das Rias Tanzorchester unter Leitung seines Dirigenten Werner Müller, es besteht im November übrigens 10 Jahre, geht auf große Fahrt nach Japan. Auf Einladung des japanischen Rundfunks wird es im Lande der zarten und leisen Töne Musik aus Europa und Amerika zelebrieren. Nach den Tourneen durch die Schweiz, Österreich und Dänemark die erste Überseereise des RTO.
Mary Geisha heißt dieser Titel, den Werner Müller hier mit dem Rias Tanzorchester spielt. Es ist, glaube ich, eine alte Volksmelodie, Herr Müller, und Sie haben eine ganze Reihe alter japanischer Volksmelodien übernommen, haben sie arrangiert und hier schon aufgenommen, schon vor Ihrer Tournee nach Japan.
Ja, lange vor unserer Tournee, circa vor einem Jahr ging das los, diese Serie. Und sie wurde in Japan ein sehr großer Erfolg und aufgrund dieses Erfolges kam dann auch die Einladung der NHK, das ist die staatliche Rundfunkanstalt Tokio.
Sie fahren am 28. hier los oder besser, Sie fliegen mit dem vollen Orchester oder nur mit kleinerer Besetzung?
Im Gegenteil, wir haben sogar noch verstärkt auf 45 Figuren.
45 Mann werden in Japan spielen. Nun, wie ist Ihr Programm drüben, Herr Müller?
Unser Programm setzt sich zusammen aus verschiedenen Teilen. Das heißt also, wir machen einen Trip around the world, eine Weltreise, musikalisch ausgedrückt. Mhm. Wir machen einen Gruß an Japan. Wir machen einen Teil Jazz in Berlin, also Jazz in Berlin. Wir machen einen Teil konzertante amerikanische Musik. Und versuchen also, da wir nur mit dem Orchester arbeiten und keinerlei Solisten bei uns haben, das Programm so bunt wie möglich zu halten.
Sie haben natürlich vorher ungefähr getestet, was in Japan, um im Jargon zu bleiben, geht.
Nein, da bin ich völlig überfragt und teste wie ein neugeborenes Kind. Ich weiß nicht, was ankommen kann. Ich weiß auch nicht, wie das Publikum dort ist. Und wir müssen also uns überraschen lassen.
Wie viele Konzerte sollen es insgesamt werden und wo sind die?
Es sind 19 Konzerte, davon glaube ich 8 in Tokio und die übrigen 11 in mehreren großen Städten, zum Beispiel Kobe, Nagasaki, Hiroshima, das sind wohl die bekanntesten. Und Osaka.
Ja, und wenn Sie zurückkommen, werden Sie vermutlich nun wieder für Ihre Produktion hier in Berlin Anregungen aus Japan mitbringen und vielleicht kommt es wieder zu einer neuen japanischen Serie.
Ja, das will ich hoffen. Ich meine, wir werden sehen, was dieses Land uns auf dem künstlerischen Sektor zu bieten hat.
Und wann werden Sie zurück sein hier?
Wir hoffen am 22. November.
Also dann toi 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 und vor allen Dingen ausverkaufte Häuser und einen Riesenerfolg für das RTO und für Sie, Werner Müller, in Japan.
Schönen Dank.
Jürgen Graf im Gespräch mit Werner Müller. Am 28. Oktober 1958 war es dann soweit. Auf dem Berliner Flughafen Tempelhof wurde das Rias Tanzorchester verabschiedet. Und auch hier war Jürgen Graf mit dem Mikrofon dabei.
Funk, Wochenschau, Fernsehen, Blitzlichter, der Pressefotografen, das übliche Bild auf dem Flughafen Tempelhof. Aber heute geht es um den Abflug des 45 Mann starken Orchesters von Werner Müller, die auf Einladung der offiziellen japanischen Radiogesellschaft nach Japan fliegen. Kurz die Flugroute, Chartermaschine Berlin-Hamburg, von Hamburg Linienmaschine nach Kopenhagen und in Kopenhagen dann die SAS-Polmaschine und morgen sind sie dann in Japan, um knapp 3 Wochen lang quer durch Japan zu fahren und Konzerte zu geben und damit Botschafter der deutschen Musik zu werden. Ja, nun, die Gefühle der Einzelnen, die hier stehen, die kann man wahrscheinlich nur mit einigen Worten im Mikrofon selber einfangen. Also es geht auf nach Japan, Hanne Wilfer. Was versprechen Sie sich von Japan?
Ja, ich glaube, dass es ganz enorm wird.
Ja?
Ja, das glaube ich ganz bestimmt.
Haben Sie schon eine Ahnung, wo Sie hinfahren? Ich meine, haben Sie die Städte sich schon mal irgendwo angeguckt, auf dem Atlas oder was?
Ja, vor allen Dingen sind wir 8 oder 10 Tage in Tokio, in Kyoto, in Hiroshima.
Tokio wird die große Schau, Günter Schemner, ne?
Ja, ich hoffe. Soll angeblich eine reizende Stadt sein.
Ja, mit viel Nachtleben.
Das weiß ich nicht, wir haben es noch nicht ausprobiert.
Naja, wir werden uns am 22. ja etwa um die gleiche Zeit hier wieder einfinden. Ja. Und dann werden wir ja die Erlebnisse hören. Ja. Herr Berry, sind Sie absolut flugsicher, flugfest?
Ja, das weiß ich noch nicht. So große Strecken bin ich noch nicht geflogen. Ich bin bisher nur nach Frankfurt und Hamburg und so weiter geflogen, aber so große Strecken noch nicht natürlich.
Ja, nun haben wir ja also Gott sei Dank einen Japan-Experten, ja? Ich darf doch mal um japanischen Satz bitten, Rudi, ja?
Einen ganzen Satz? Dann wollen wir erst nicht mal den mit ganz kleinen anfangen. Moshi Moshi.
Ja?
Das heißt Hallo. Also telefonieren werden wir ja drüben wohl auch. 10 Yen ist ja kein Geld, nicht?
Ja.
Und der andere Satz, da muss ich mal überlegen, der heißt Mizu wo aribu tokoro u arimasu ka?
Uns können Sie viel erzählen, aber ganz klar können Sie uns bestimmt sagen, wie die Übersetzung davon lautet.
Wo kann ich mal brausen?
Trompeter Rudi Krüger war hier der Sprachexperte. 40 Jahre später, 1998, erinnerte sich Werner Müller in der Sendung Klassik Pop etc.
Damals gab es noch keine Düsenflugzeuge, sondern Propellerflugzeuge und der Flug über den Nordpol war eine Sensation. Er dauerte insgesamt von Hamburg nach Tokio 37 Stunden. Die Stimmung war mittelschlecht oder ganz schlecht und die Musiker haben, glaube ich, geflucht, dass sie sich überhaupt dazu bereit erklärt hatten, diesen Gewalttrip mitzumachen. Der Erfolg war das Gegenteil. Wir lernten das japanische Publikum kennen und kriegten also unwahrscheinliche Eindrücke von einem Land, was uns damals völlig fremd war. Einer der größten Erfolge bei den Tourneen war der Tango Jealousy von Garde.
Jalousie, das Rias Tanzorchester live in Tokio. Ich würde Sie jetzt ganz gerne mal teilhaben lassen an der Entstehung einer Schallplattenaufnahme. Und da spulen wir das Band mal zurück. Für die Rias-Sendung Aktuelles am Wochenende schaute Jürgen Graf im Jahr 1960 den Machern im Studio 7 mal über die Schulter.
Pressen, Platten. Eine völlig unskandalöse Chronik einer Schallplattenaufnahme.
Jährlich werden in der Bundesrepublik über 50 Millionen Schallplatten gepresst und fast ebenso viele an den Käufer gebracht. Sie werden an Produktionsschreibtischen erdacht und geplant und in der heiligen Halle eines Aufnahmestudios geprobt und geschliffen. Alle Arbeitsvorgänge, es sind Dutzende, bewältigt man mit größter Andacht und in völliger Ruhe.
Mensch, ist das kalt heute morgen. Da wollen Sie schon Aufnahmen machen? Fritze, die Saxophone gehen wir nach links, Rhythmus in der Mitte, auf jeden Fall die Posaunen.
Diese zarte Stimme gehört Herrn Gerhard Willer, Orchesterwart und fleißiger Mann für alles. Nach den Wünschen des Dirigenten und des Tonmeisters ordnet er den zweckmäßigen Aufbau für die Aufnahme. Und schon strömen die Musiker. Gut ausgeschlafen natürlich und zu diszipliniertem Tun bereit. Ein jeder begibt sich ganz still auf sein festes Plätzchen und zieht vorsichtig das Instrument aus der Schatulle. Ja, meine Herrschaften, daraus wird nun der große Hit, den nach Möglichkeit über 100.000 Menschen für 4 Mark pro Stück kaufen sollen. Uns fehlt jetzt eigentlich nur noch der Dirigent, damit die Aufnahme losgehen kann. Moment, das stimmt ja alles gar nicht. Unsere Platte muss ja erst mal geplant werden, ehe sie geprobt und gepresst wird. Produktionsbüro in Hamburg, etwa heute vor 10 Tagen. Produktionsleiterin Sigrid Volkmann und Werner Müller.
Also wir haben am Montag eine Möglichkeit, 2 Nummern zu produzieren, zumindest eine Orchesternummer und eventuell auch die Brandenburg. Was hältst du davon?
Ja, warum nicht?
Warum nicht, ja.
Wir haben ja für die Brandenburg haben wir einen guten Titel von Heino. Harrys kleiner Ballsalon.
Ja, jetzt wollen wir über den anderen Titel sprechen. Das ist die Hitparade da vom Radio Luxemburg. Mhm. Wollen wir die so in der Form lassen oder da noch etwas dazu machen, Tropfen mit Chor oder irgendwelchen Geschichten?
Nein, würde ich nur rein instrumental lassen.
Rein instrumental, damit
Chor es ist auf jeder ist. Platte, warum? Warum nicht mal eine Instrumentalaufnahme ohne
ja,
Chor?
Ja, finde ich auch, das ist viel besser. Mhm. Ja, dann werde ich Frau Thomann anrufen, um ihr zu sagen, dass wir dann und dann, also jetzt am kommenden Montag, den Termin wahrnehmen.
Und wie stellst du dir die Jazzaufnahmen vor mit der Inge Brandenburg? Wollen wir
die Jazz, Titel? Ja, nein, da wollen wir Folgendes machen. Wir haben da ein paar Titel, die hat sie mir auch durchgegeben von Frankfurt. Das ist Out of Me, Pennies from Heaven, Lover Man und There Will Be Another You. Die Titel würde ich in Form einer Jam-Session machen. Das heißt, dass wir den Musikern 2 Pullen Cognac hinstellen, dass wir die frei improvisieren lassen.
Und danach das Beste aussuchen.
Und das Schönste, was da rauskommt, Termin von 4 Stunden und so weiter, kann auch nicht so viel kosten.
Ja, damit die Aufnahmen auch nachher leben und Atmosphäre haben und nicht tot sind.
Was bei
sind.
Jazz ja immerhin irgendwie wichtig ist. Also gut.
Gut, wollen wir
ich werde
so
die Turm verbleiben. Anrufen.
So. Nun wissen wir es ganz genau. Es hindert uns also nichts mehr daran, in den Aufnahmeraum zurückzukehren. Bitte sehr, Herr Müller, wir möchten etwas hören.
Ja, das war jetzt am besten. Das war am besten. Jetzt wollen wir uns mal bitte auf ein Tempo einigen. Das Tempo müsste ungefähr so gehen. Das ist das Äußere, also ich meine, das ist das langsamste Tempo. Schwebt schon. Das muss ganz leicht sein. Das schneller. Das ist nicht gut. Versuchen wir mal den Anfang. Eins, in diesem Tempo. Fertig. Eins, zwei.
Zweiter Punkt beim Aufbau für eine Schallplattenaufnahme. Und einer der wichtigsten Punkte ist das Arrangement einer Nummer. Bleiben wir ruhig im Jargon und sagen wir eine Nummer. Arrangeur Adi Flor hat, na wie viel, wissen Sie es ungefähr, schon arrangiert?
Na, es sind weit über 1.000 wahrscheinlich.
Weit über 1.000 und ich glaube, wir müssen dem Hörer
In kurzen Worten, Herr Flor, erst mal erklären, was ein Arrangeur handwerklich mitzubringen hat für eine solche Tätigkeit.
Ja, er muss in jedem Fall Umfang und Sitzweise der einzelnen Instrumente beherrschen. Es ist beispielsweise so, dass also, wenn eine bestimmte Melodie existiert, sie nicht von der Trompete beispielsweise in der geschriebenen Form gespielt werden kann, sondern eine Trompete muss man also einen Ton höher schreiben, weil sie einen Ton tiefer klingt. Ebenfalls, wenn man eine Melodie für Hörner aussetzt, muss man sie eine Quinte höher schreiben, oder wenn man ein Tenorsaxophon schreibt, muss man es eine None, also ganz bestimmte Intervalle höher schreiben, höher setzen, damit es nachher in der geschriebenen Form klingt.
Und es bleibt dem Arrangeur individuell überlassen, wie er eine Nummer auffasst und was er daraus macht.
Ja, selbstverständlich. Das heißt, es wird mit der Produktion zusammen geplant, in welchem Umfang eine Besetzung überhaupt stattfinden soll und in welcher Art eine Nummer gemacht werden soll. Das wird mit der Produktion abgesprochen. Und dann weiterhin bleibt es dem Arrangeur frei überlassen, was er eigentlich macht.
Das ist jetzt die Orchesterfassung, wollen wir sie mal nur Orchesterfassung nennen. Kommt aber nun ein Solist dazu oder gar mehrere Solisten, also eine Vokalgruppe oder gar ein Chor, dann müssen sie sich wahrscheinlich auch auf die Art dieses Solisten oder der Solisten einstellen.
Selbstverständlich muss ich Rücksicht nehmen auf die Art des Solisten. In erster Linie natürlich über den Umfang seiner Stimme sehr gut orientiert sein, dass man also einen Titel nicht zu hoch oder zu tief setzt, denn es soll ja doch ziemlich plakativ nachher herauskommen bei der Aufnahme. Und ich muss dann auch Rücksicht nehmen auf die Besetzung, nicht wahr? Denn wenn ich den Umfang einer Nummer kenne, es gibt ganz bestimmte Kopplungen von Instrumentengruppen, die dann eben in einer bestimmten Höhe oder Tiefe nicht mehr klingen.
Schönen Dank, Adi Flor. Und wir wollen jetzt mal hören, wie weit der Werner Müller mit seinem Orchester ist.
Bitte, dass wir da eine Änderung machen. Es ist so unlogisch, dass da der Akkord gehalten wird. Außerdem klingt er so dünn und stört. Mach doch unter dem Tenor den Einwurf nur du-du-dab, wie die Posaunen.
Ja, wenn wir hier auch etwas scherzhaft begonnen haben, Sie merken schon, hier geschieht sehr ernsthafte Arbeit. Jeder Takt muss stimmen und wird eben so lange geprobt, bis er stimmt, bis alles stimmt. Dann wird aufgenommen. Aber nicht doch. Dann wird mit dem Tonmeister zusammen eingestellt. Jedes Instrument richtig zum entsprechenden Mikrofon.
Das ist besser. Viel besser, viel besser. Danke. Dankeschön. So, bitte jetzt mal die Sax einzeln. Bariton ist zu schwach. Das Bariton ist zu schwach, Nummer 5.
Zu schwach oder zu stark?
Zu schwach. Wer ist das jetzt mit dem da? Der ist zu stark da.
Da bin ich.
Feuerstein. So, jetzt bitte mal eine Satzstelle. Also mach gleich den Anfang bei A.
So geht das weiter. Immer wieder Korrekturen, Umstellungen, Anspielen und das Ganze wieder von vorn. An dieser Stelle muss man über den Toningenieur sprechen. Er ist für eine Schallplattenaufnahme zweifellos der wichtigste Mann. An seinem komplizierten Schaltpult bedient er virtuos Hebel und Knöpfe. Jedes für seinen bestimmten Zweck, alles zum harmonischen Klangbild. Ein Großkraftwerk dürfte leichter zu bedienen sein. In der modernen Schallplattentechnik unterscheidet man zwischen monoraler und stereophonischer Aufnahme. Um Zeit und Kosten zu sparen, nimmt man heute fast alles auf Stereo auf, da sich hiervon leicht eine monorale Kopie machen lässt. Also bleiben wir gleich bei Stereo. Tonmeister Fouquet ist ein Meister seines Fachs.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei der Tanzmusik kann man nicht umhin, doch mehrere Mikrofone einzusetzen, weil die natürliche Balance eines Orchesters nur mit einem einzigen Mikrofon, das an einer guten Stelle des Saales stehen würde, ähnlich wie bei einem ernsten Musikkonzert, nicht einen guten Eindruck bringen würde, weil beispielsweise der Bass also viel zu leise wäre gegenüber den Trompeten. Man muss also doch mit sogenannten Stützmikrofonen versuchen, jetzt die Gruppen, die sehr leise sind, künstlich etwas hochzuholen. Zugleich soll aber der Raumeindruck möglichst gleich sein. Man soll also nicht das Gefühl haben, da ist jetzt etwas künstlich rausgezogen. Und das ist das Problem bei den Tanzmusik-Stereoaufnahmen. Bei der ernsten Musik ist es leichter, weil die Orchesterbalance ja im Saal schon stimmen soll. Das soll also ein Eindruck, den der Dirigent hat, der soll schon gut sein. Und den muss man nun einfangen.
Ich glaube, was wir ganz bestimmt von Ihnen gelernt haben, Herr Fouquet, ist, dass Ihr Beruf außerordentlich schwierig ist und sehr feinfühlig ist. Sie müssen ja Partituren wahrscheinlich auch beherrschen.
Ja, das soll man natürlich nach Möglichkeit können. Wobei allerdings während der Aufnahme doch zwei getrennte Aufgabengebiete da sind. Der eine ist der Aufnahmeleiter, der also den rein musikalischen Vorgang verfolgt, der Einsätze gibt, die besonders hervorgehoben werden müssen, weil man ja unmöglich zugleich also lesen kann und auf die Aussteuerung achten und zugleich sich auf das Klangbild konzentrieren kann. Ist doch etwas sehr viel verlangt für einen Einzelnen.
Und wie weit ist inzwischen unser Werner Müller?
Wir wollen mal eine drehen, abhören und dann machen wir mehrere hintereinander, dann hat sich das Ding hoffentlich begraben.
Ja, Mann,
bitte. Fertig.
Sie hören, es dauert. Dauert oft Stunden, bis eine brauchbare Fassung auf dem Tonband festgehalten ist. Oder mehrere, die man zu einer zusammenschneidet. Von jeder das gelungenste Teilchen. Davon hören wir gleich mehr. Jetzt erstmal die entscheidenden Fragen an Frau Volkmann. Fragen, die ihre Parallele in der Filmindustrie finden. Wer hat denn nun eigentlich die Nase fürs Geschäft?
Leider können wir nicht die Titel aufnehmen, die uns manchmal persönlich besonders gut gefallen, weil sie unter Umständen also beim Publikum nicht ankommen. Und daher müssen wir immer versuchen, das aufzunehmen, wovon wir glauben, dass wir also zumindest einen Erfolg haben, einen kommerziellen Erfolg.
Ja, und da kommt gleich die Gretchenfrage hinterher. Wer hat die Spürnase? Wer weiß eigentlich, was geht? Ich meine, wenn man es hundertprozentig wüsste, na, dann wären wir alle schon Millionäre.
Also ich glaube, hundertprozentig weiß es niemand. Aber wenn man sich zumindest, sagen wir mal, um 80% in der ganzen Produktion oder 90% nicht irrt und man macht vielleicht, man tippt daneben, sagen wir mal, vielleicht 10%, dann ist das schon also ganz gut.
Das ist eine
gut.
Schöne Quote,
ganz
ne?
Ganz gut, ja.
Ja, aber wer wählt nun eigentlich aus? Wer sagt, wir versuchen jetzt mal Dixie oder wir versuchen jetzt Cool oder wir versuchen großes Orchester, etwas Commercial?
Ja, also Cool, das verkauft sich ja nun gar nicht. Ja. Das machen wir aus dem Grunde nicht. Ach Gott, das ergibt sich so im Team. Uns werden die Nummern angeboten, beziehungsweise wir haben Ideen und lassen Nummern schreiben oder es kommen Titel aus dem Ausland. Wir verfolgen ja auch immer die amerikanische Hitparade, die wir dann eindeutschen lassen. Titel, zum Beispiel wie jetzt auch unsere Presley-Aufnahme O Sole Mio, die wir mit dem Gerd Böttcher nachgezogen haben. Oder sagen wir mal dieses Ein Schiff wird kommen, die haben wir mit Katharina Valente nachgezogen oder Itzi Bitsi und so weiter. Aber es werden eben auch Nummern geschrieben.
Und wie sie dann ausgewählt werden, das ist schön.
Ja, das ist im Team, also mit Müller zusammen und auch mit den Interpreten zusammen. Und dann ist ja nicht nur die Nummer entscheidend, sondern es ist vor allen Dingen auch dann der Arrangementsaufhänger wohl das Wichtigste mit an der ganzen Sache, ne?
Ja, also und dieses Teamwork zusammen stellt irgendetwas auf und sagt, das könnte eventuell gehen. Wenn es geklappt hat, sind sie alle selig.
Ja, natürlich. Wir hoffen es immer, dass es klappen wird.
Vielen Dank, das war wichtig und interessant. Jetzt nehmen wir einfach mal an, wir können das ja, die Aufnahme ist fertig. Nächste Szene, Werner Müller am Schneidetisch.
Wir fangen an mit der ersten bis inklusive Tenorsaxophon. Da gehen wir auf die zweite, nach dem Tenorsaxophon, Baritonchorus, Schlagzeug. Mhm. Und dann gehen wir auf die dritte Reprise bis zur hohen Stelle. Und
die
von der und die hohe Stelle aus der letzten Korrektur, aus der ersten Korrektur.
Frau Grüneberg fungiert bei dieser Aufnahme als Tontechnikerin. Werner Müller hat ja eben gesagt, aus der ersten Fassung das, aus der zweiten das, aus der dritten das, aus der vierten das. Kann man bei Musik überhaupt und vor allen Dingen bei stereophonischer Aufnahme von Musik überhaupt schneiden?
Oh ja, man kann schneiden, aus dem einfachen Grunde, es muss nur genau sein, genau auch wie bei Monoral, also
ich finde da groß keinen Unterschied, wenn die Schnittstellen ganz genau zusammenstimmen.
Pause. Auch für die bewährten Solisten Krüger, Wenig und Kamberg. Ob sie wohl nach den vielen Proben und Aufnahmen die Melodie überhaupt noch hören können?
Och, warum nicht? Man wundert sich dann immer wieder, was dann doch nach vielen Stunden oder nach vielen Tagen und Wochen, die es dauert, bis diese Aufnahme fertig ist, dabei wirklich herausgekommen ist. Denn irgendwie stumpft natürlich eine Arbeit, die über 2, 2,5 Stunden geht, ab in Bezug auf das Verhältnis zu dem Stück.
Aber dann so, wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat, dann könnte
dann wundert, man doch dann mal... wundert man sich, ach, das ist doch eigentlich ein sehr hübsches Werk.
Ja, also für Sie ist das nicht direkt danach gestorben, wie es bei Erhard Wenig.
Na, wenn man stundenlang das macht, hängt es einem manchmal zum Halse raus. Aber nach einiger Zeit, sagen wir mal nach einem Monat oder zwei Monaten oder manchmal schon nach ein paar Wochen, dann wundert man sich, dass man das aufgenommen hat. Mhm. Weil man es in der Zwischenzeit vergessen hat. Und wenn man während der Arbeit ist, dann ist es so, dass es dass man viele kleine Fehler, also die man hinterher vielleicht gar nicht so merkt, die dann gar nicht zu Tage treten.
Also man ist zu tief an sich in der Sache drin. Hinterher sagt man, Kinder, so schlimm war es ja gar nicht.
Und zu selbstkritisch.
Ja. In Bezug auf die Stimme, die man dauernd wieder herunterdrischt.
Jetzt wollen wir ungefähr noch einen Wert mal ermitteln, Herr Kamberg. Wie lange dauert denn wirklich ein Titel aufzunehmen?
Ein Titel dauert 2 bis 2,5 Stunden.
Ja, aber davor sind ja doch noch
Proben. Sind enorme Proben, nicht wahr? Das muss alles intensiv ausgearbeitet werden.
Schauen Sie sich zuerst einmal die Partitur an oder nehmen Sie sich das mit nach Hause?
Ja, wir machen Satzproben. Vorher setzen sich die Saxophone hin und probieren das Stück. Dann Blech, Schlagzeug, Rhythmus.
Und von der Minute an, wo Sie hier im Studio sitzen und die erste Probe angesagt wird, dauert es ungefähr 2,5 Stunden, bis die Sache fertig ist.
Ja.
Schönen Dank.
Aha, wir sind wieder in Ausgangsposition. Und das erinnert mich an unseren Titel Proben, Pressen, Platten. Vom Proben haben Sie nun alles Wesentliche mitbekommen. Das Pressen ist ein rein technischer Vorgang, der akustisch wenig hergibt. Außerdem haben wir in Berlin keine entsprechende Fabrik mehr. Fassen wir schnell noch alles zusammen, was nach einer gelungenen Bandaufnahme passiert. Das für gut befundene Tonband nennt man Mastertape. Es geht wieder nach Hamburg zur Hohen Leitung. Hier werden in verschiedenen Gremien allerlei Entscheidungen gefällt. Ob der Titel technisch gefällt, wenn ja, ob man ihn in Stereo oder einfach herausbringt oder vielleicht beides. Verkaufsspezialisten hören den Titel bis zur Bewusstlosigkeit und empfehlen dann, ob daraus eine Schwerpunktplatte oder nur ein Mitläufer entstehen soll. Und weiter, ob man auf diesen Titel stark setzen kann und gleich eine hohe Auflage pressen lässt oder ob man erst abwartet, wie das PP-Publikum reagiert. Ist das alles festgelegt, erhält das Band eine Nummer, wird in Kataloge aufgenommen und dem Händler schon wärmstens empfohlen. Dann erst verschwindet unser Mastertape zur Fabrik. Eine Matrize wird gefertigt und dann wird gepresst, verschickt und hoffentlich auch verkauft. Hat unser Titel Glück, so erscheint er nicht nur als 45er Einzelplatte, sondern hat auch noch Aufstiegsmöglichkeiten. Mit 3 Geschwistern auf 45er, mit 7 auf 25 cm oder mit 11 auf 30 cm Langspielplatte. So viel über die Aufnahme einer Schallplatte. Ehrlich gesagt, von unserem Beispiel werde ich heute Nacht noch träumen.
Seine letzte Platte mit dem Rias Tanzorchester nahm Werner Müller 1966 auf. Dann verließ er den Rias, verließ Berlin, um in Köln das Tanzorchester des Westdeutschen Rundfunks zu übernehmen. Eine Position, die er bis 1985 innehatte. Darf ich Ihnen jetzt mal einen schönen alten Berliner Gassenhauer anbieten? Ja? Frisch aufpoliert von Saxophonist, Komponist und Arrangeur Helmut Brandt. Und er spielt, na klar, das Rias Tanzorchester. Durch Berlin fließt immer noch die Spree mit Solist Eugen Cicero am Klavier. Geleitet wurde die Band hier von Dave Hildinger, der Werner Müller 1966 als Chefdirigent des Rias Tanzorchesters ablöste. Der Amerikaner Hildinger wollte aber nicht auf Dauer als Bandleader arbeiten. Seine Stärken lagen eher beim Komponieren und Arrangieren. Und so übergab er 1970 den Dirigentenstab an Helmut Brandenburg, der auch unter seinem Pseudonym Cookie Freeman bekannt war. Die Klangfarbe des Orchesters änderte sich unter seiner Leitung. Er bezog neue elektronische Produktionstechniken in seine Arbeit ein. Am 11. Januar 1975 wurde beim Berliner Presse- und Funkball der neue Chefdirigent des Rias Tanzorchesters Horst Jankowski offiziell vorgestellt. Und schnell, wie man in der aktuellen Redaktion des Rias nun mal war, hatte Jürgen Graf den neuen Mann im Studio 7 schon 4 Tage früher am Mikrofon und er bekam auch gleich einen Einblick, wohin der musikalische Weg unter anderem von nun an führt. Wir hören mal rein in eine Live-Reportage der Rundschau am Mittag vom 7.01.1975.
Ja, und so weiter. Und so, das war so zumindest ein ungewöhnliches, ein eigenwilliges Arrangement. Von wem ist es?
Von dem Dieter Reit.
Das nicht sind, von Ihnen.
Das ist nicht von
ja, mir. Also Karajan dirigiert ja sowas immer auswendig. Sie haben es vom Blatt dirigiert.
Das ist auch so ein nagelneues, sieht auch besser aus, macht besser an einen. Und denken, die Musiker kann nicht Noten lesen.
Sehr schön. Horst Jankowski, Sie kommen aus Stuttgart. Wenn man Sie so sprechen hört, ist wenig Schwäbisches drin.
Ich bin ja auch Berliner. Ich komme aus Pankow eigentlich.
Wann sind Sie hier geboren? Sie können es ja verraten, ja kein Mädchen.
36.
1936 in Berlin. Und wie ging dann jetzt mal ganz schnell der Werdegang?
Ja, die Musikhochschule hier absolviert und dann damals noch mit dem berühmten Kurt Hohenberger raus aus Berlin.
In Schwarzwald.
Dann
in Schwarzwald, sagt der Moderator dazwischen.
Na, dann viel mit der Katrin unterwegs in Amerika und in Afrika und dann meine eigene Gruppe, einen Chor aufgemacht bei Lehn. 10 Jahre als Klavierspieler absolviert. Ja, und jetzt eben wieder zurück nach Berlin.
Ja, so, da haben wir also mal einen ganz kurzen Abriss. Vielleicht kommen wir auf Katharina Valente nachher noch mal kurz zu sprechen und auch auf ihre Art, wie sie ein Orchester leiten und auf ihre persönliche, sehr humorige Art. Dazu habe ich noch was zu sagen. Jetzt aber wirklich 30 Sekunden eines neuen Titels. Wir wollten nämlich jetzt mal was haben. Das war eben alles doch sehr gewaltig.
Es gibt auch leise Musik ja? Für diejenigen, die nicht so ganz laut Big Band haben wollen.
Also nun für die kleinen Träumerchen bitte etwas mit dem Rias Tanz Orchester. Westberliner Hörer interessant, für die Presseballbesucher, dass diese Band auch leise spielen kann. Das kommt ja jedes Jahr, auch in diesem Jahr, auf Sie zu. Sie können so leise spielen, wie Sie wollen beim Presseball.
Ist immer noch zu laut.
Ja, wird immer gesagt, wird zu laut. Auf Ihren Humor zurückzukommen, Katharina Valente, als ich Sie vor vielen Jahren etwas näher kennenlernte, saß ich in Stuttgart in einer Hotelbar und neben mir saß Katharina Valente, damals noch mit ihrem Mann Erik van Aro, und plötzlich kam ein Mann reingetorkelt, schrie durch diese Bar, mir ist so schlecht, und knallte sich also quer über Katharina und ihren Mann hin. Ich dachte, um Gottes Willen, ja, Jankowski ist ja so betrunken. Stellte sich 10 Sekunden später heraus, er war stocknüchtern. Dieses war einer der Auftritte, die Jankowski...
Das war bloß so ein bisschen, weil wir was getrunken hatten. Ne?
Ach, Event. Und das war, damit meinte ich vorhin, die Art, mit seinem Orchester umzugehen, muss wahrscheinlich auch so eine Portion Humor beinhalten. Man kann also nicht nur immer mit...
Ja, ich glaube, vor allen Dingen ist die Kapellmeisterzeit vorbei in solcher Band, dass der Bandleader der große König ist. Eigentlich ist es ein unheimliches Team, man muss zusammen Harmonie haben. Und wenn dann die Harmonie unter den Leuten stimmt, dann stimmt auch die Harmonie in der Musik, finde ich.
Gut, bevor wir zu unserem letzten Titel kommen, nur noch eine Frage. Ich habe hier einen Zettel zugeschickt bekommen, da steht drauf, der Sound des Horst Jankowski ist aktuell, aber mit dem von jeder Mode unabhängigen zündenden Rhythmik des echten Jazz. Was heißt das zu Deutsch?
Eigentlich, was da gestanden hat.
Also, Sie ja, gehen immer mit der Zeit mit.
Es soll wieder Swinging sein. Von Amerika und von England kommt auf uns Gott sei Dank eine Zeit zurück, wieder, wo Harmonien und Instrumente spielen, nicht nur Gitarren und nicht nur die C-Dur, G7 und C. Das wissen Sie nicht, was es heißt, G-Dur und C7.
Nee, nicht unbedingt. G-Dur dann, geht noch, aber C7,
das
ist schon,
das ist schon schwer. Ja. Das war auch für unsere Gitarren manchmal sehr schwer. Jetzt gibt es wieder eine Zeit, wo also Instrumente wieder richtig spielen. Und das ist für uns natürlich eine willkommene Zeit, dass
die zum Beispiel auch mit C7 spielen.
Auch mit C7.
Das ist keine Abschreibung, wie
minus
man
sie 13.
Beim Reisel hat oder so. Das gibt ja doch so einen Begriff.
Nee, nee, ist es nicht.
In der Baufinanzierung. Ja, das ist nicht. Gut, also sprach Horst Jankowski. Also sprach Horst Jankowski, wir verabschieden uns, denn vom Moderator kommen bestimmt keine Fragen mehr, denn der zittert jetzt schon um seine weltweiten Gespräche, die er gleich anzetteln muss. Wir spielen zum Schluss Richard Strauss.
Ja, also sprach Zarathustra.
Bitte.
Na, dann straust mal schön, Jungs. Thank you.
Ein Titel ist natürlich unweigerlich mit dem Namen Horst Jankowski verbunden, die Schwarzwaldfahrt, ein internationaler Evergreen. So einen Hit geschrieben zu haben, sagte Jankowski einmal, ist Freud und Fluch zugleich. Auf der einen Seite ist man stolz auf so einen Erfolg, auf der anderen Seite wird man ihn aber auch nicht mehr los. Jeder will nur die Schwarzwaldfahrt hören. Wir tun das jetzt auch und ich weiß nicht, was Horst Jankowski sich bei dieser Aufnahme mit dem Rias Tanzorchester gedacht hat. Aber bitte, hören Sie selbst. Na, da ist er doch noch auf den rechten Weg der Schwarzwaldfahrt zurückgekehrt. Horst Jankowski verteidigte stets die Tanzmusik und fand in der Mixtur aus Swing und Schlager seine Erfüllung. Die jährliche Rias-Parade, zu der Weltstars aller Genres verpflichtet wurden, gilt da als Paradebeispiel. Und wer denkt nicht gern zurück an Veranstaltungen wie »Zu Gast bei Horst Jankowski« oder »Mit Rias in die Ferien«? Im ZDF liefen die großen Samstagabendshows »Musik ist Trumpf« oder »Melodien für Millionen« unter musikalischer Leitung von Horst Jankowski und dem Rias Tanzorchester. Naja, und gejatzt wurde natürlich auch. »Swing and Talk« hieß die beliebte Sendung, die nicht nur unter Swing-Freunden einen Namen hatte. Vielleicht war das auch schon der Grundstein für einen weiteren Imagewechsel des Tanzorchesters vom Rias. Als 1994 die Stelle des Chefdirigenten neu besetzt werden musste, fiel die Wahl auf den amerikanischen Posaunisten Jiggs Wickham und aus dem Tanzorchester wurde die Rias Big Band. Ein schönes altes Volkslied neu bearbeitet am Brunnen vor dem Tore. Die Rias Big Band mit Chick Swickham als musikalischen Leiter und er war es auch, der hier solistisch an der Posaune zugange war. Wenn ich jetzt mal neben mich auf den Tisch schaue, dann liegen da noch einige Platten und Bänder, die nur darauf warten, gespielt zu werden. Aber leider darf ich auch den Blick auf die Uhr nicht vergessen und demnach ist es schon wieder Zeit, mich langsam zurückzuziehen. Vielleicht ergibt sich ja wieder mal die Gelegenheit, die schöne Musik des Rias Tanzorchesters aus dem Archiv zu holen. Bevor Horst Jankowski hier noch einen Rausschmeißer anstimmt, darf ich mich verabschieden. Ich bin Guido Fischer und sage heute ausnahmsweise mal Bye-bye.